Hallo und herzlich willkommen zu Fabrikfunk, dem neuen Podcast der Industriemuseen von LVR und LWL. In jeder Folge stelle ich euch einen spannenden Gast vor und sitze dem gegenüber in einem der Industriemuseen. Und dieser Gast, der mir jetzt gegenüber sitzt, der bringt eine persönliche Geschichte mit, die uns alle hoffentlich weiterbringt. Mein Name ist Nadine Haddad, ich bin Journalistin und Moderatorin und freue mich, durch diesen Podcast immer zu führen. Und heute bin ich im LVR Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach in Bergisch Gladbach. Wir sind hier in der Sonderausstellung Must Have, Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Konsums. Hier geht es eigentlich um Konsum und Einkaufen. Wir schauen uns aber heute die Kehrseite an, und zwar den Müll. Dazu spreche ich heute mit Dr. Roman Köster. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und hat zu diesem Thema schon sehr viel geforscht und auch ein Buch geschrieben. Es heißt Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Hallo Roman.
Hallo Nadine.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke schön.
Sehr schön. Wir sitzen hier in einer kleinen Bibliothek uns gegenüber. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt über ein vielleicht eher in der Gesellschaft unattraktives Thema oder unattraktiv angesehenes Thema, den Müll, zu sprechen. Weil vielleicht, wenn wir darüber mehr reden, dann finden wir ihn gar nicht so unhot.
Nee, also mittlerweile, also am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, war ich auch nicht so begeistert. Das war eher so, ich habe einen Job gesucht. Aber mittlerweile habe ich kein Problem mehr, mich als Müllhistoriker zu bezeichnen.
Wie bist du dazu gekommen?
Ja, tatsächlich habe ich einen Job gesucht und bin in einem vergleichenden Projekt zum britischen und deutschen Müll an der Universität Glasgow gelandet und richtig begeistert. Am Anfang war ich tatsächlich nicht, aber dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Man lernt, wie spannend das Thema ist, was das über Menschen, über menschliche Gesellschaften, über Konsumformen, über Kapitalismus, über alles Mögliche aussagt. Und das war für mich der Ansatzpunkt, mich mit dem Thema eben auch weiter zu beschäftigen.
Erzähl mal so ein bisschen mehr die Reise. Also du bist nach Glasgow gekommen und dachtest erst so, Gott, ich werde da jetzt in Müllbergen irgendwie mir da Sachen raussuchen und die irgendwie untersuchen? Oder wie ging das vor und was hat dich dann erwartet?
Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, aber dann war ich eben in diesem Projekt mit einem bisschen älteren Kollegen, den ich aber mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Und wir haben so ein bisschen unseren Nerd-Modus entwickelt. Ne? Ja. Da sind wir halt immer auf Konferenzen, haben uns immer die Mülltonnensysteme angeschaut. Und das ist bei so einem Thema, was am Anfang fremd, sperrig erscheint, wenn man sich damit beschäftigt, wird es eben einfach interessant. Und beim Müll war das halt immer ein bisschen merkwürdig, oder die Kollegen und Kolleginnen haben das immer als ein bisschen merkwürdig betrachtet. Aber für uns beide, für den Steven und mich, war das irgendwie einfach, das war halt unser Ding.
Was fand
Mülltonnen
du?
Angucken.
Also, hast du hier schon die Mülltonnen entdeckt? Also spottest du, wenn du irgendwo hinkommst, direkt so die Mülleimer?
Nein, also meine ganz harte Phase ist vorbei. Also es ist nicht mehr so, dass ich mir mal, was haben die für ein System und so weiter, wo geht das hin und so.
Aber
so schlimm ist es nicht
aber
mehr.
Aber so
war es. Es gab Zeiten in meinem Leben, ja.
Das heißt, Steven und du, egal wo ihr hingereist seid, also dann habt ihr euch die Müllsysteme, egal wo, angeschaut, um zu verstehen, wie die Menschen Müll trennen, oder was habt ihr da geguckt?
Nein, das Wesentliche an einer Mülltonne ist erstmal, wie groß ist die? Woraus ist die gemacht? Wie funktioniert die Öffnung? Also wie funktioniert die Entleerung in das Müllentladefahrzeug? Steht die auf Rädern? Ist die fest installiert? Wo geht der Müll hin? Wie sind die Müllfahrzeuge ausgestattet? Wird der Müll innen verdichtet? Wird das mit dem Kipper hochgeladen? Das ist alles super schräg, ich weiß.
Aber nee, ich finde es aber spannend. Also ich habe
das sind genau diese Sachen.
Gib mir die Details bitte.
Ja, das sind genau die Sachen, auf die man dabei achtet. Damit habe ich mich eine Zeit lang wirklich auch sehr, sehr intensiv beschäftigt, weil das für die Müllsammlung oder für Gesellschaften, die so nach dem Zweiten Weltkrieg mit stark steigenden Müllmengen konfrontiert sind, einfach fundamental wichtig ist. Wie kriegt man diesen ganzen Dreck, den Gesellschaften produzieren, irgendwie eingesammelt? Und das lösen Gesellschaften zum Teil sehr ähnlich, zum Teil sehr unterschiedlich. Und das war für mich als Historiker einfach total spannend.
Ja, voll. Mir fällt auf jeden Fall einfach auf, wenn man mal darauf achtet, wie schnell, wie viel Müll produziert wird, auch einfach zu Hause. Also, dass man einfach so oft zur Mülltonne gehen muss, weil man einfach so viel Müll produziert. Aber nimm uns vielleicht nochmal vom Anfang an mit. Was ist Müll und wie sollte es eigentlich ablaufen, dass der viele Müll, den wir produzieren, so wenig wie möglich ist und bestmöglich verwertet wird?
Okay. Also zunächst die Frage, was Müll ist. Das ist so eine von diesen Sachen, jeder weiß, was Müll ist. Natürlich haben wir ein intuitives Verständnis davon, was Müll ist. Wenn man darüber genauer nachdenkt, dann wird es schwierig. Man könnte sagen, Müll ist das, was in der Tonne landet. Aber eigentlich ist Müll ja was Subjektives, ne? Also ob jetzt das Papier, ob das ins Altpapier kommt oder ob ich darauf irgendwie einen Einkaufszettel draus mache oder das irgendwie anders verwende oder das irgendwie falte oder wiederverwende oder wie auch immer, das hängt ja auch von meinem eigenen Verhalten ab. Das große Problem ist nur, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der so viel Waren, Verpackungen, alles Mögliche gewissermaßen an uns dran drängen, wenn wir das nicht wegwerfen, wenn wir das nicht irgendwie aus der Wohnung schaffen, dann ist einfach innerhalb von kürzester Zeit unsere Wohnung voll. Also wenn wir unseren Alltag organisieren wollen, wenn wir auch unseren Alltagserwartung stabil gestalten wollen, dann müssen wir wegwerfen. Wie wir selber diesen Müll reduzieren können, platt gesagt, weniger konsumieren. Aber das ist halt einfach keine wirkliche Option. Und der meiste Hausmüll entsteht tatsächlich aus einer vergleichsweise geringen Ausgabe, die wir täglich tätigen, nämlich Lebensmittelkonsum. Das ist 10% der Ausgaben, die wir generell machen, produziert aber den meisten Müll. Und auf Lebensmittel können wir auch nur relativ schlecht verzichten. Insofern ist das mit der individuellen Müllvermeidung schwierige Sache. Nicht so einfach.
Es gibt ja auch so, es gibt Menschen, die leben Zero Waste, also die wollen ganz wenig Waste-Müll produzieren. Die gehen dann in diese Unverpackt-Läden, nehmen ihre eigenen Teller mit raus. Wenn du dir zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Döner, Burger holst, dass du bloß keine Verpackung hast, etc. Was hältst du davon?
Nein, ich finde Unverpackt-Läden eine super Sache. Es ist halt, aber es ist halt ein Nischenphänomen. Mhm. Ne? Und jeder, der mal in einem Unverpackt-Laden war, weiß, dass ist A teurer und das dauert sehr viel länger. Ja, also ich habe mich mal mit der Vorsitzenden des Verbandes der Unverpacktläden unterhalten. Das war ein total faszinierendes Gespräch. Die hat das aber ganz realistisch gesagt, ne, dass manche Leute das unter das Label Entschleunigung zu setzen versuchen. Ne, dieses unglaublich entspannende Gefühl, wenn die das Olivenöl so ganz langsam in die mitgebrachte Glaskaraffe tropft. Das ist halt
nicht alltäglich.
Also das ist nicht alltäglich und das kann sich nicht jeder leisten, sowohl was die Zeit angeht, als auch was eben die Preise angeht. Und die meisten Unverpackt-Läden, die ich kenne, die haben auch wirtschaftliche Probleme, weil das eben so ein einfach ein schwieriges Feld ist. Wir profitieren von Supermärkten, von Verpackung eben nicht nur, das ist nicht einfach eine kapitalistische Bösartigkeit, sondern es ist Teil von Produktionsformen, die es uns möglich machen, Lebensmittel schnell und billig einzukaufen. Das ist das Problem.
Und Zero Waste zu leben?
Es ist halt total anstrengend. Es gibt Leute, die das machen und das, da habe ich auch höchsten Respekt vor. Aber das ist halt sehr, sehr aufwendig. Das muss man wirklich zu einem Programm in seinem Leben machen. Und wenn man das nicht tut, nur und viele können sich das, für viele ist das ja auch schwierig, dann sind die Verwertungsmöglichkeiten, die man selber als Mensch hat, einfach relativ gering. Es gibt verschiedene Studien dazu, die schätzen, wenn man sein Leben nicht total umkrempelt, sind es halt 20%. Ich würde immer sagen, 20% Müllvermeidung, das ist nicht nichts. Das ist durchaus, hat einen Einfluss. Aber es löst halt eben das Problem nicht.
Das Gesamtproblem nicht. Du hast gerade gesagt, so 10% des Mülls, den wir verbrauchen, kommt durch die Lebensmittel, die wir alltäglich oder täglich verbrauchen. Was sind die anderen 90%, so ungefähr? Wie ist das so aufgeteilt?
Genau, also der meiste Müll, also wenn man zu Hause in die Tonne kommt, stellt man das ja sehr leicht fest. Der meiste Müll, der da drin ist, kommt davon, dass wir täglich essen und trinken. Aber das ist eben der Punkt. Wie wir täglich konsumieren, das macht halt den meisten Müll, während wir ganz vieles von unseren Konsumausgaben im Hausmüll gar nicht so sichtbar wird.
Du benutzt ja auch das Wort konsumieren viel. Mhm. Konsumieren ist definitorisch ja einfach nur verbrauchen.
Ja.
Für mich bedeutet aber also das Wort Konsum immer so ein bisschen eine Verbindung von mit Luxus etwas mehr. Mhm. Also es ist nicht so dieses Alltägliche. Woher kommt das? Kannst du dir das erklären?
Also es gibt ja diese, in der Konsumforschung gibt es ja diese Pyramiden, ne? Was müssen Menschen zuerst machen, was kommt dann danach? Also wir müssen essen, ja, und wir müssen uns irgendwie kleiden und wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Das sind erstmal die basalen Bedürfnisse, die wir befriedigen müssen. Aber dann kommen alle möglichen Sachen dazu und dann geht Konsumieren eben sehr, sehr schnell über das Decken von Grundbedürfnissen hinaus, ne? Also meine speziellen Schuhe oder meine Outdoor-Jacke oder mein Skiset oder mein Golfset und so weiter sind ja keine Sachen, ohne die ich nicht leben könnte, streng genommen. Aber trotzdem kaufen sich das Menschen. Ja, und dann geht es eben um andere Sachen. Dann geht es darum, Freude zu haben. Dann geht es darum, sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise in der sozialen Welt zu präsentieren, wie man das gerne möchte. Durch die Sachen, die man anzieht, durch das Auto, das man fährt, durch den Sport, den man treibt, durch die Brille, die man aufhat und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Präsentieren in der sozialen Welt zeigt, es geht ja in modernen Massenkonsumgesellschaften ja längst nicht mehr darum zu überleben, sondern sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten. Und da ist diese Verbindung zu, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht, immer relativ schnell gegeben. In der Konsumgeschichte ist es auch total schwierig zu unterscheiden, denn wo hört das basale Bedürfnis aus und wo fängt das Selbstpräsentieren an? Also streng genommen brauchen wir, weiß ich nicht, Luft, Liebe, ein gutes Buch. Ne? Dann ist das eigentlich alles gesichert, was wir auch so an emotionalen Bedürfnissen brauchen. Aber de facto reicht das den Menschen ja nicht. Und das hat ihnen auch schon im 18. Jahrhundert nicht gereicht. Also das ist nicht einfach etwas, was erfunden wird, was den Menschen eingeredet wird, sondern man muss das mal realistisch sehen. Menschen konsumieren gerne.
Bevor wir uns vielleicht mal die Geschichte des Mülls gleich angucken, weil du bist ein Historiker, passt es vielleicht ganz gut. Wir haben unten eine Mitmachaktion gemacht in der Ausstellung und da mussten wir uns mit so Holzkugeln dafür entscheiden. Da gab es aufgestellte Glasvasen, welche Bedürfnisse uns am wichtigsten sind. Und da konnte man sich entscheiden zwischen Handy, Familie und Freunde, Reisen, saubere Umwelt, Gerechtigkeit auf der Welt und modische Kleidung. Du hast dich entschieden für saubere Umwelt, Familie und Freunde und Reisen. Anstatt saubere Umwelt habe ich mich für Gerechtigkeit auf der Welt entschieden, aber sonst genau das gleiche, Familie und Freunde und Reisen. Wieso hast du dich dafür entschieden?
Erstmal hatte ich nur 3 Kugeln. Und mein Handy ist mir tatsächlich nicht so schrecklich wichtig. Und modische Kleidung, da will ich einfach nicht lügen, dass ich da besonders hervorsteche. Ja, also saubere Umwelt. Also ich halte tatsächlich die globalen Umweltprobleme eigentlich für das drängendste globale Problem, was wir überhaupt haben. Deswegen habe ich das gewählt. Ich wollte aber jetzt auch nicht so tun, als ging es mir nur um Altruismus. Also Familie und Freunde ist natürlich auch wichtig. Reisen ist mir wichtig. Globale Gerechtigkeit ist mir auch total wichtig. Aber wie gesagt, ich hatte 3 Kugeln.
Ja, du hast gerade gesagt, die Umweltprobleme sind gravierend. Wo stehen wir, auch wenn im Hinblick auf Müll und Verschmutzung?
Ja, also ich beschäftige mich schon relativ lange mit Müll und hatte lange Zeit, also vorher habe ich vor allem über den Müll in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet und da erscheint das so, als wäre das Problem einigermaßen in den Griff. Der Müll wird ordentlich eingesammelt, er wird dann verbrannt, recycelt, was auch immer. Das ist natürlich nicht perfekt, aber das scheint irgendwie ein vernünftiger Weg zu sein, damit umzugehen. Jetzt für das Buch über die Globalgeschichte des Mülls, dann stellt man eben fest, es ist eigentlich ein absolut dramatisches Problem, was überhaupt nicht gelöst ist, was auch extrem klimawirksam ist, dadurch, dass Megadeponien überall auf der Welt Methan emittieren, zu brennen anfangen, dass Müll nicht vernünftig eingesammelt wird, dann in Flüssen landet und schließlich diese Riesenstrudel im Meer bildet. Also und die Wachstumsprognosen für den Müll sind auch sehr düster. Also man schätzt, dass bis 2050 die globalen Müllmengen nochmal um 70% zunehmen werden. Also je genauer man hinguckt, umso mehr wird eigentlich klar, was für ein schlechte Laune-Thema das ist.
Statistisch gesehen ist ja, also innerhalb von Europa produzieren wir am meisten Müll in Deutschland. Aber wir sind irgendwie auch statistisch gesehen nach, glaube ich, Südkorea und Dänemark, die Müll am besten verwerten. Das heißt, eigentlich sieht es so aus, als würden wir gut dastehen. Ist es aber, wenn man hinter die Fassade schaut, doch nicht so gut, weil wir viel Müll exportieren, wenn du von Mülldeponien sprichst? Oder wo ist das Problem?
Ja, ich würde sagen, das Problem ist zunächst mal einfach ein technisches Problem, ein technisch-wirtschaftliches Problem, weil es immer noch unglaublich schwierig ist, vernünftige Recyclingwege für Kunststoffe zu entwickeln. Da wird unglaublich viel dran geforscht, aber das ist einfach extrem schwierig. Also Papierrecycling, das funktioniert gut, Glasrecycling funktioniert gut, Kompostierung organischer Materie, das läuft gut. Das große Problem, was wir zumindest beim Hausmüll haben, von den ganzen anderen Müllfraktionen will ich ja noch gar nicht reden, ist einfach, dass wir Plastik nicht vernünftig recyceln können und dann gibt es politische Vorgaben und dann wird sehr, sehr viel Kunststoffmüll exportiert und man weiß im Grunde nicht genau, was dann damit passiert. Und das ist ein politisches, ökologisches Problem. Ja.
Wie viel Plastik, also von wie viel Plastikmüll ungefähr reden wir da?
Solche Statistiken sind beim Müll immer so ein bisschen problematisch. Also ich habe gelernt, Müllstatistiken oder zumindest diese Vorstellung, Müllstatistiken seien in irgendeiner Art und Weise genau, da sehr, sehr skeptisch zu sein. Aber es ist einfach sehr, sehr viel. Ja.
Ich habe mich vor dem Interview noch nicht mit dem Export von Müll beschäftigt und ich kann mir vorstellen, viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht. Kannst du uns da einfach mal mitnehmen? Also wenn wir jetzt von Plastikmüll sprechen, wir produzieren den, wir haben unsere Käsepackung, wir packen unseren Käse aus, wir schmeißen diese Plastikmüllpackung weg. Was passiert mit dieser Plastikmüllpackung, wenn du sagst, Recycling klappt nicht so richtig? Wird es irgendwo hier in Deutschland gesammelt und dann geht es ins Ausland? Wo geht es ins Ausland? Was passiert dann da? Also dass wir es wirklich verstehen.
Ja, also zunächst muss man sich klar machen, dass eigentlich der Export von Müll ziemlich widersinnig ist. Ne? Also es ist auch ein modernes Phänomen, weil früher wäre niemand auf die Idee gekommen, Müll, außer wenn es sich, weiß nicht, um Lumpen oder andere Recyclinggüter gehandelt hat, ins Ausland zu verschicken. Das Einfachste ist, das auf eine Deponie zu packen. Das macht man heute aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also irgendwann fängt in den 70er, 80er Jahren an, zum Beispiel gefährliche Abfälle zu exportieren, Giftmüll, Chemiemüll, weil das einfach im Ausland billiger ist, weil da die Umweltstandards geringer sind. Also in den 70er Jahren wird zum Beispiel auch sehr, sehr viele gefährliche Abfälle in die DDR exportiert und dann fällt die Mauer und alle freuen sich, außer die Experten der Abfallwirtschaft, weil das plötzlich wieder ihr eigener Müll ist. Aber wir haben heute Recyclingvorgaben für Kunststoffabfälle, die sich in Deutschland wirtschaftlich praktisch nicht erfüllen lassen. Und dann ist der Abfallexport, insbesondere nach Ostasien, eben ein Ausweg gewesen. Also bis 2018 gingen sehr, sehr, sehr viel Kunststoffabfälle nach China und dann hat China gesagt, das machen wir nicht mehr. Und jetzt geht es eben in andere ostasiatische Länder. Also der Export von Plastikabfällen zum Recycling, das ist einfach ein riesiges Geschäft, aber auch ein sehr modernes Geschäft.
Aber was passiert mit dem Müll dort?
Da sagen die einen so, die anderen so.
Was sagen also die einen?
Was die sagen einen das? Sagen, da sind die Arbeitskosten so viel sicher, ist billiger, dass es eben sortiert wird, recycelt wird. Andere sagen, das landet auf schlecht gesicherten Deponien und beim nächsten großen Regen landet es im Meer. Ich glaube, das ist eines dieser Themen. Das ist ja bei ganz, ganz vielen Umweltthemen so, dass wenn man sich damit genauer beschäftigt, einem so gewisse, ich nenne das mal Details, auffallen oder man über bestimmte Zusammenhänge lernt, die einem vorher einfach nicht bewusst gewesen sind. Das geht ja ganz vielen Leuten so. Es ging mir auch so. Mir war das auch lange nicht bewusst, obwohl ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe.
Weil es ist ja auf mehreren Ebenen. Erstmal, das ist einfach, weiß nicht, kommt es da in riesen Containerschiffen nach Ostasien? Das ist ja auch, also CO2 erstmal Ausstoß, um den ganzen Müll dahin zu bringen. Und dann im Worst Case einfach irgendwo zu lagern und endet dann in unserem Grundwasser. Oder arbeitende Menschen, die dort super ausgebeutet werden und irgendwas mit unserem Müll zu machen. Das ist ja einfach wirklich, das ist ja unterirdisch.
Ja, ich meine, die Schiffe fahren ja ohnehin, ne? Also die fahren ja in der Regel voll beladen von Asien nach Europa und leerer zurück. Das heißt, die haben viele Leerfahrten. Das ist ein Grund, warum sich das lohnt. Recycling ist ein schwer zu kontrollierendes oder Müll generell ist, weil er so dezentral anfällt, unheimlich schwer zu kontrollieren. Und man muss einfach davon ausgehen, dass kein korrektes Recycling nach dem State of the Art stattfindet, zumindest nicht in allen Fällen.
Ja, vor allem,
alles andere wäre, glaube ich, blauäugig.
Ja, wahrscheinlich, weil also Deutschland oder die PolitikerInnen, wer auch immer, gibt ja die Verantwortung, also wir machen hier alles richtig und sobald der Müll da auf dem Containerschiff ist und irgendwo anders hingeschifft wird, ist ja unsere Verantwortung in Anführungsstrichen weg und es wird da, die machen es da schon richtig.
Genau, da spielen so viele Fragen eine Rolle, ne? Also hier wollen die Leute Recycling, wie kann ich die Leute dazu bringen, dass sie verstärkt recyceln? Am besten, ich mache ein Gesetz.
Ja.
Und man macht Gesetze seit im Abfall seit über 50 Jahren. Und hat dann das Problem, dass die Akteure im Rahmen dieser Gesetze kreativ werden, Ausweichstrategien entwickeln.
Aber weil es ihnen zu teuer ist, das hier zu machen oder weil der Platz nicht da ist, warum wird es nicht gemacht?
Also eine Kostenfrage ist das auf alle Fälle, ne? Also wenn sie Recycling, also wenn sie Plastik einsammeln, dann kostet das Geld. Wenn sie kapitalintensive Anlagen bauen, um das vernünftig zu recyceln, dann kostet das auch viel Geld. Und wenn sie dann keine vernünftigen Preise für dieses recycelte Plastik bekommen, dann lohnt sich das einfach nicht. Weil dann, was passiert dann? Man kann das subventionieren, aber dann gehen eben die staatlichen Kosten sehr, sehr hoch und das Geld könnte man zum Beispiel auch für umweltfreundliche Energien oder irgendwas anderes einsetzen. Also diese Kostenfrage, das sollte man auch nicht so gering gewichten. Das spielt schon eine große Rolle, weil es sind enorme Geldsummen, die nötig werden, um das vernünftig zu machen. Und bei vielen Plastik, gerade bei diesen komplexen Plastikkombinationen, wie zum Beispiel bei einer Käseverpackung, gibt es auch einfach keine vernünftigen Wege, das zu recyceln, weil so eine Käseverpackung ist ja nicht nur ein Plastik, sondern es sind ja 5 unterschiedliche, miteinander verschweißte Plastikfolien, wo sie ihren Industriegouda drin einpacken. Ja, das ist einfach extrem schwer zu recyceln.
Also ich probiere ja schon darauf zu achten beim Kauf bei Plastik, dass da irgendwie recyceltes Plastik steht. Ich dachte immer, ja, wird dann hier recycelt. Aber so wie du es gerade erzählst, wird dieses Plastik aus dieser Packung wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht hier recycelt, sondern irgendwo und wird dann hier wieder zurückgebracht.
Naja, also wo das dann hinwandert, dass es dann wieder direkt wieder zurückwandert, das müsste man irgendwie gucken. Also dieser Plastikexport, der betrifft auch in vielen Fällen besonders komplexes, billiges Plastik. Mhm. Ja? Während die Plastiksorten, die man gut recyceln kann, das ist beim Papier und Glas genau dasselbe, die bleiben in der Regel schon dann innerhalb des Landes oder innerhalb Europas. Aber es gibt einfach viele Plastik, wo die Politik Vorgaben macht, das muss recycelt werden, was sich aber wirtschaftlich in Deutschland kaum darstellen lässt. Und dann landet das halt im Containerschiff nach Asien.
Was kann denn jeder Einzelne machen?
Das ist schwierig, das von der Konsumentenseite zu machen, weil das, also ich glaube, der Ansatzpunkt ist, dass das auf der Produktionsseite anders läuft. Nur das ist total schwierig. Also ich kenne mittlerweile ja auch einige Leute, die in dem Bereich arbeiten, die sich da auch in NGOs und anderen Organisationen engagieren. Die sagen, es wird unglaublich viel geforscht, aber die Funktionalität von bestimmten Kunststoffsorten, Kunststoffkombinationen ist einfach noch nicht erreicht.
Und hast du aber irgendwie, irgendwas für dich persönlich und für dein Umfeld als Schlüssel, den du trotzdem mitgeben kannst? Also probierst du wenig Sachen zu kaufen, die in Plastik verpackt sind und mehr über Glas? Wie machst du es? Unverpackt Läden, hast du gerade schon gesagt, sind eigentlich nicht alltagtauglich, wenn du uns trotzdem was mit an die Hand geben musst.
Was mir wichtig ist, ist zu sagen, wenn wir über diese Sachen diskutieren, müssen wir wirklich alle Seiten betrachten, müssen sehen, dass es nicht einfach die Verantwortung von Coca-Cola ist oder dass wir irgendwie gute Debatten darüber führen müssen, aber so den echten Kniff, wie wir das reduzieren, den habe ich eben leider auch nicht. In meinem Alltag, ich versuche schon drauf zu achten, Plastik zu reduzieren, also auch mit der Stofftasche in den Supermarkt zu gehen. Aber selbst wenn man in den Bioladen geht, da ist auch alles in Plastik verpackt. Also man kommt da nicht einfach aus dieser Falle, kommt man nicht einfach raus.
Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie sich, also natürlich nur die Kurzform, aber wie hat sich das Thema Müll in unserer Geschichte verändert? Wann kam das Thema Müll erst richtig auf? War in Anführungsstrichen früher alles besser? Nimm uns mal mit.
Ja, also zunächst mal muss man festhalten, dass Menschen schon immer Müll produziert haben. Also auch schon die Neandertaler haben ihre Müllhöhlen vollgemüllt. Darüber ist insbesondere auch die Archäologie ganz happy, weil sonst wüssten sie viel, viel weniger über die Lebenszustände frühzeitgeschichtlicher Menschen. Für mich fängt die Müllgeschichte da an, wo Menschen sesshaft werden, also den Ort ihrer Siedlung nicht mehr ständig verlassen, weil dann müssen sie nämlich plötzlich mit ihrem Müll umgehen und Müll wirft oder Sachen, die man nicht mehr braucht, werfen verschiedene Probleme auf, also sie stinken oder sie ziehen Ratten und Ungeziefer an, aber vor allem nimmt Müll Platz weg. Also selbst Gesellschaften, die sehr, sehr wenige Abfälle produzieren, nach ein paar Wochen ist die Hütte voll. Und damit muss man irgendwie umgehen. Man kann das auf den Haufen schichten, man kann das hinters Haus werfen oder auf die Straße kehren oder wie auch immer. Aber man muss eben damit umgehen.
Wann war das ungefähr, jetzt wenn du von Siedlung sprichst?
Ja, also man kann schon für Gesellschaften 10.000 vor Christus feststellen, dass die irgendwie mit ihrem Abfällen umgegangen sind, also Häufchen gebildet haben oder
spannend.
Abfälle hinter ihr Haus geworfen haben. Und dann sehen sie zum Beispiel, dass da zum Beispiel der Weizen besonders gut wächst und dann lernen sie auch was darüber, dass Fäkalien eben guter Dünger sind und so weiter. Das bestimmt den Umgang mit Abfällen lange Zeit schon und das zeigt aber eben auch, Abfälle sind früher auch ganz anders als heute, ne? Also natürlich gibt es keine Kunststoffe, natürlich gibt es viele Verpackungsmaterialien nicht, aber der Abfall sind halt im Wesentlichen Küchenabfälle, Abfälle und Fäkalien.
Wie heute auch.
Ja, nur heute gehen die Fäkalien ja alle durch die Toilette. Das tun sie halt früher nicht und vermischen sich eigentlich immer damit. Also der alte Abfall ist organisch, flüssiger, er stinkt mehr, aber und die Mengen sind einfach sehr, sehr viel geringer.
Ja.
Und wir haben, das haben wir mit vormodernen Gesellschaften eigentlich immer, bis ungefähr 1800, es wird sehr, sehr viel wiederverwertet. Also die Fäkalien sind der wirksamste Dünger, den vormoderne Gesellschaften besitzen. Die werden häufig auf die Felder ausgetragen, Sachen werden repariert, es werden Lumpen gesammelt. Also es sind wirklich in unserem heutigen Sinne mit Einschränkungen Zero-Waste-Gesellschaften gewesen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn Sie zum Beispiel heute ein Samenkorn in die Erde tun, bei Weizen beispielsweise, dann kriegst du dafür heute 50 Weizenkörner raus. Im Mittelalter kriegst du 3 bis 6 Samenkörner wieder raus. Und du musst ja einen schon abziehen, weil du musst ja im nächsten Jahr wieder aussäen. Also man sieht schon, das sind einfach ganz andere Armuts- und Knappheitsbedingungen, wo einfach Großteil der Gesellschaft wirklich in einem absoluten Sinne ums Überleben kämpft. Und dass da sehr wenige Abfälle produziert werden, das liegt relativ nahe. Insofern würde ich halt immer dieses ethische Frage und diesen ethischen Punkt niedrig hängen und sagen, es ist vor allem immer ein Armuts- und Knappheitsphänomen. Warum vormoderne Gesellschaften so wenig Müll produzieren und eben auch so viel reparieren.
Wenn wir jetzt so einen Sprung machen, wie es dann weiterging, Stichwort Industrialisierung, würdest du sagen, da ging es dann so richtig in Anführungsstrichen mit dem Konsum los? Oder war das schon früher?
Ja, also die Bandbreite des Konsums, also wenn wir zum Beispiel nur auf europäische Städte gucken, die steigt eigentlich schon im Laufe der frühen Neuzeit an. Und es entstehen auch Recyclingmärkte für Silberdöschen, adlige Kleidung oder was auch immer. Ein erster wirklicher Bruch in der Müllgeschichte ist die Industrialisierung aus 2 Gründen. Auf der einen Seite, die Leute konsumieren mehr, können sich auch mehr langfristig gesehen mehr leisten. Vor allem aber funktionieren die alten Wege, mit Abfällen umzugehen, nicht mehr. Also früher hat man den Abfall über einen Kanal abgeschwemmt oder in der Senkgrube gesammelt oder im Misthaufen im Hof gesammelt. Dann bringt man das vor die Mauer und dann können sich die Bauern das abholen und damit ihre Gärten düngen oder wie auch immer. Das funktioniert vergleichsweise gut. Aber seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gibt es neben der Industrialisierung ein zweites wichtiges Phänomen, nämlich die Städte steigen sehr, sehr stark, wachsen ganz stark an. Die werden immer größer, die wachsen sehr, sehr schnell und die alten Wege, mit Abfällen umzugehen, funktionieren nicht mehr richtig.
Einfach weil weniger Platz da war und man nicht mehr wusste, wohin.
Also erstmal werden die Wege weiter, ne? Also Abfälle wegzuschaffen wird einfach schwierig, wenn so eine Stadt nicht mehr 50.000 Einwohner hat, sondern 250.000 Einwohner. Immer mehr Menschen produzieren immer mehr Abfälle. Es wird immer schwieriger, die zu sammeln, diese Abfälle zu entsorgen. Das wirft einfach praktische Probleme auf, die sich nicht mehr mit den alten Methoden lösen lassen. Und dann muss man neue Wege entwickeln.
Und was wurden dann für Wege entwickelt?
Also eine wesentliche Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Bau von Kanalisationen. Ist für die Müllgeschichte deswegen wichtig, weil hier zum ersten Mal flüssige und feste Abfälle getrennt werden. Ja? Also unsere körperlichen Ausscheidungen und das, was wir sonst an Abfällen produzieren, werden zum ersten Mal getrennt. Das hat man vorher in der Geschichte praktisch nie. Und es wird die Müllabfuhr entwickeln. Ja? Also dass zum Beispiel der Staat sich hinstellt und sagt, ich sorge für die Sauberkeit der Städte. Auch das ist eine Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch wirklich was ganz Neues. Es gibt Bilder zum Beispiel aus New York, aus den 1850er Jahren, da sind die Straßen einfach mit einer zentimeterhohen Dreckschicht bedeckt. Das hat man in allen großen Metropolen.
1850?
Ja. Da gibt es schöne Vorher-Nachher-Bilder.
Also das ist zwar lange her, aber nicht so lange her, dass man denkt, dass da die Stadt voller, weiß nicht, eine Mischung aus Fäkalien und Abfällen war.
Ja, also in der Regel werden, es gibt immer die Schauseite einer Stadt, ne? Also die großen Alleen und so, die werden auch in Paris sauber gehalten. Aber es ist zum Beispiel total erstaunlich, wie lange in europäischen Städten die Menschen noch mit Tieren zusammenleben. Also Pferde sind wichtig, aber Schweine aus der Stadt zu verbannen. Das ist während des 19. Jahrhunderts, wird das lange versucht und das klappt erst im 20. Jahrhundert. Also die Frage der Städtehygiene beschäftigt das ganze 19. Jahrhundert. Das hat was mit bürgerlicher Anständigkeit zu tun und so weiter. Das hat aber auch was eben mit Infektionskrankheiten zu tun. Also insbesondere die Cholera ist einfach die große Angstkrankheit des 19. Jahrhunderts, weil sie eben sehr schnell und sehr hässlich tötet. Und alle oder viele Institutionen, die wir heute als selbstverständlich ansehen, dass eben wir Mülltonnen haben, dass jemand kommt und die abholt und entleert, das wird alles im 19. Jahrhundert entwickelt.
Du hast jetzt schon gerade ein paar Sachen genannt, die zum Beispiel den Umgang mit dem Müll in Anführungsstrichen verbessert haben, mit der Trennung als auch mit der Müllabfuhr. Was für Verbesserungen siehst du heute auch noch mit dem Umgang des Mülls? Und wo müssen wir einfach noch viel, viel auch verbessern?
Also, wenn man es rein aus historischer Perspektive betrachtet, war für viele Jahrzehnte, Jahrhunderte die Sammlung des Mülls das größte Problem. Ne? Also die Leute konsumieren, werfen Sachen irgendwo hin, machen ihr Geschäft und so weiter. Und das muss irgendwie eingesammelt werden. Das Problem, würde ich sagen, das ist heute gelöst. Also zumindest bei uns ist es gelöst. Im globalen Süden, gerade in sehr, sehr schnell wachsenden Metropolen in Indien oder in Kairo und so weiter, ist es eben leider Gottes nicht gelöst. Aber technisch ist das prinzipiell machbar. Bei der Entsorgung ist es schwierig zu sagen, was eigentlich die beste Form ist, das zu machen. Also in Deutschland beispielsweise wird ja kein Müll mehr einfach auf die Deponie geworfen, es wird alles verbrannt und nur noch die Asche deponiert.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen spezieller über den Klimawandel reden und so den Umweltfaktor, du hast schon Methan und Deponien und so angesprochen. Kannst du uns da mal mitnehmen, wo da die größte, in Anführungsstrichen, Klimasünde dann doch bei der Müllproduktion oder auch bei der Müllverbrennung liegt oder Müllverarbeitung und was da vielleicht nachhaltigere Lösungen wären?
Ja, bei der Müllverbrennung, da hängt ganz, ganz viel davon ab, wie man das verbrennt. Also in den 80er Jahren war es zum Beispiel in der Bundesrepublik praktisch kaum möglich, neue Müllverbrennungsanlagen durchzusetzen, weil die Leute Angst haben, was kommt aus dem Schornstein raus. Ne? Also Dioxine, Furane, Cyanide, Salzsäure. Mittlerweile ist die Filtertechnik so weit, dass wirklich CO2 das wesentliche Problem ist. Das Problem ist, das kostet unglaublich viel Geld. In China wird mittlerweile unglaublich viel verbrannt, aber was man so hört, die Filtertechnik ist noch lange nicht so weit. Und dann würde ich sagen, sollte man Müll besser nicht verbrennen, weil das einfach die Leute wirklich vergiftet. Aber prinzipiell, wenn man das wirklich mit technischem Aufwand und viel Geldeinsatz gut macht, ist Verbrennung besser als Deponierung. Weil in der Deponie hat man so einen Baukörper, wo man ganz schwer kontrollieren kann, welche Prozesse da stattfinden. Gerade wenn man organische Materialien hat, emittieren Deponien sehr, sehr viel Methan. Mittlerweile sind es die größten globalen Methanemittenten. Ich weiß
was
nicht,
heißt ob sie Methanemittenten?
Also stoßen Methan aus, was ja ein sehr klimaschädliches Gas ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Kühe sind oder die Deponien, ne? Also wo am meisten Methan rauskommt. Und ein großes Problem besteht darin, dass Deponien durch die organische Materie und durch das Eigengewicht, das sie besitzen, große Hitze erzeugen und sich häufig selbst entzünden. Also das sieht man sehr, sehr häufig in vielen Ländern wie Indien beispielsweise, dass Deponien brennen. Und dann multipliziert sich die klimaschädliche Wirkung nochmal. Wie gesagt, ich beschäftige mich auch schon sehr, sehr lange damit und mir war das auch lange Zeit nicht bewusst, welchen Klima-Impact Deponien haben, global gesehen. Also mir geht es vor allem darum, tatsächlich, ne, dass man bessere Debatten führt, dass man eigentlich sieht, wo die Probleme sind, dass man die Probleme besser identifiziert und so weiter. Da kann ich als Historiker, ohne meine Kompetenzen zu überschreiten, definitiv einen Beitrag leisten. Ich würde sagen, dass die Wege der Sammlung und Entsorgung zu verbessern, würde das Problem abmildern. Es löst das Problem nicht. Die eigentliche Lösung des Problems würde tatsächlich darin liegen, dass wir weniger Müll produzieren. Nur da, das hört sich immer so einfach an. Wir müssen weniger Müll produzieren.
Weil du eben Historiker bist und dir Gesellschaften innerhalb der letzten Jahrzehnte etc. angeguckt hast und weißt, dass Müll und Verbrauch zentral ist in unserem Miteinander, in unserem Alltag, in unserem Leben, dass du da nicht die Verbesserung siehst, weil du es als normal ansiehst, oder wie?
Nee, es geht nicht darum, dass es normal ist, sondern wenn man sich anguckt, warum haben wir so viel Verpackung? Also man schätzt heute, dass 30-50% der Lebensmittel unverbraucht weggeworfen werden. Tiere werden aufgezogen, geschlachtet, nur damit ihr Fleisch in der Mülltonne landet. Natürlich kann man sagen, das muss man verbessern können, das ist Verschwendung und so weiter. Tatsächlich ist das schwieriger. Also man kann das für viele Themenbereiche durchspielen. Es gibt bestimmte Formen der Massenproduktion von Lebensmitteln, von Fleisch, von Bekleidung und so weiter, die dadurch, dass so große Mengen produziert werden, so viel billiger werden, dass es, wenn wir auf diese Formen der Massenproduktion verzichten wollten, dann würden das die Leute merken. Dann würden sie plötzlich für ihr Fleisch sehr viel mehr bezahlen, dann würden sie plötzlich für ihr Hemd sehr, sehr viel mehr bezahlen, dann würden sie plötzlich für ihre Urlaubsreise sehr, sehr viel mehr bezahlen. Und diese Form, Dinge sehr, sehr effizient zu produzieren, die überhaupt erst Verschwendung ermöglichen, das ist auf bestimmte Verfahren der Massenproduktion angewiesen, aber auch auf Verpackung, und zwar in allen Punkten. Das heißt, wir kommen, glaube ich, vom Müll nicht so einfach weg, indem wir sagen, wir reduzieren unseren Konsum. Wir müssten diese Form der Massenproduktion, der Massentierhaltung, der globalen Bekleidungsproduktion und so weiter ändern, wenn wir wirklich weniger Müll produzieren wollten. Nur das würden wir merken. Das würden wir merken, weil wir dann für die alltäglichen Dinge unseres Lebens sehr, sehr viel mehr Geld bezahlen würden. Und dann wird es eben politisch, sozial total sensibel. Schau dir die Debatten an um Tierwohl und Fleischpreise und wie da die Emotionen hochgehen.
Was würdest du dir denn von der Politik wünschen? Oder was müsste die Politik machen? Weil du hast gerade gesagt, es geht nicht um, vielleicht nicht um den Einzelnen. Jeder Einzelne kann einen Beitrag ganz gut leisten, aber es ist eher, du siehst die Lösungen, wenn wir das eher auf politischer Ebene.
Ich glaube, dass die Lösung, also es gibt, das sollte man, hat man wahrscheinlich mittlerweile gemerkt, das ist so nicht, ich glaube nicht so, dass dass es die Universallösung gibt, aber es gibt eben stufenweise Verbesserungen. Das hängt, glaube ich, von uns ab, das hängt von technischen Verbesserungen ab. Also ohne technischen Fortschritt, auch wenn das immer so ein klassisches Totschlag-FDP-Argument ist, wir müssen eigentlich gar nichts machen, wir vertrauen auf die technische Entwicklung. Da würde ich immer sagen, das ist, so kann man es nicht besonders schön reden. Also es braucht technische Entwicklung, es braucht uns und es braucht Politik, die den Willen hat, ihre politischen Vorgaben auch wirklich umzusetzen, zu kontrollieren und im Zweifelsfall, das bleibt auch nicht aus, eben mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ne? Also wenn wir Recycling von Kunststoffen in Deutschland wollen, dann geht das auch nicht ohne staatliche Subventionierung. Das ist auch immer nicht so einfach oder hat häufig Nebeneffekte, die man nicht so gut kontrollieren kann. Aber diese drei Komponenten, ohne das wird es nicht gehen.
Ja, und das eine bedingt eben das andere.
Genau.
In jeder Folge unseres Podcasts frage ich meinen Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin nach einer Art von Empfehlung, wie man die Zukunft etwas besser machen kann, damit wir aus diesem Gespräch irgendwie dann doch positiv rausgehen. Du hast jetzt gesagt, du willst eigentlich als Historiker jetzt nicht so die Lösung geben und es sollen auch irgendwie andere machen, ist auch verständlich. Hast du trotzdem irgendwas vielleicht zu sagen, was jeder Einzelne irgendwie machen kann?
Wie gesagt, es gibt diese Studien zur Müllvermeidung und den 20%, was viele Leute frustriert, wo ich sagen würde, es hat einen Impact und das spielt eine wesentliche Rolle. Also ich würde nie sagen, dass individuelles Verhalten keinen Unterschied macht. Das ist einfach, finde ich, lazy.
Ja.
Das ist für Leute, die gewissermaßen einfach nichts daran ändern wollen. Also ich glaube, durch bewussteres Konsumieren selber kann man schon was machen. Und ich würde auch in der langfristigen Perspektive sagen, ja klar, die Probleme sind schwierig, aber wenn man sich zum Beispiel Umweltpolitik oder den Umgang mit Müll in den letzten 60 Jahren anguckt, dann hat sich einfach auch viel, viel einfach verbessert. In den 60er Jahren gibt es in westdeutschen Städten Dutzende von wilden Mülldeponien im Stadtgebiet, die dann auch anfangen zu brennen, Krankheiten übertragen und so weiter. Da sind wir einfach heute sehr, sehr viel weiter und ich glaube, dass insgesamt wir haben die Möglichkeiten, mit dem Müll besser umzugehen. Wir werden irgendwann auch die Möglichkeiten haben, den Leuten, glaube ich, ein gutes Leben zu garantieren und dabei weniger Müll zu produzieren. Das wird auf die Dauer, wird es, glaube ich, funktionieren. Insofern sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Ich komme manchmal ein bisschen so wie ein schlechte Laune-Onkel rüber, ne? Das ist sozusagen Doom and Bust und so. Eigentlich glaube ich das nicht. Das Einzige, wogegen ich argumentieren würde, ist, dass es diese Patentlösung gibt, wie wir selber das Müllproblem lösen. So einfach geht's, glaube ich, nicht.
Und damit du vielleicht nicht als der schlechte Onkel hier aus dem Podcast rausgehst, kannst du uns noch von deiner spannendsten Müllentdeckung mit Steven oder das spannendste Müllsystem, was du je gesehen hast, nochmal erzählen und warum es so spannend war.
Naja, also wenn sozusagen diese Globalgeschichte des Mülls, die ich verfasst habe, wenn es bei mir ein Effekt ist, dass ich wirklich einen völlig neuen Blick auf das Schwein entwickelt habe, weil einfach Schweine über lange Zeiten die Müllmänner der europäischen Stadt sind, dass die mit den als einfach kluge, alles fressende Tiere zum Reduzierung von Müll sehr, sehr stark beitragen, welche Probleme das auch mit sich bringt, wenn man mit Schweinen jeden Tag umgeht. Aber das fand ich ungeheuer faszinierend. Also ich habe durch die Arbeit tatsächlich auf das Schwein eine ganz neue Perspektive gewonnen.
Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend, Roman. Die Zuhörer und Zuhörerinnen können dein Buch Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit kaufen. Jetzt ist hier unser Ende von dieser Podcast-Folge. Die Sonderausstellung Must Have Geschichte, Gegenwart, Zukunft des Konsums könnt ihr noch bis zum 22. Dezember 2024 besuchen. Ich freue mich, in 2 Wochen euch wieder zu hören und einen weiteren spannenden Gast hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank nochmal dir, Roman, und macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank und tschüss.
Das war Fabrikfunk, ein gemeinsamer Podcast der LVR und LWL Industriemuseen, moderiert von Nadine Haddad. Sounds von Studierenden der FH Dortmund Sounddesign, Redaktion Saskia Berghäuser, Ellen Böhmler, Sonja Faller und Konrad Gutkowski.